Wie bringen wir diese Lösungen dann tatsächlich auch in die Gesellschaft?
Es scheint nicht immer Sonne, es weht nicht immer Wind.
Diese Energien sind nachhaltig.
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich heiße Jenny.
Und ich bin die Perdita. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema grüne Energie. Also wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? AfD will Windräder abschaffen. Irgendwie Grünbashing ist sehr angesagt gewesen. Und irgendwie ist das Thema, sich für Klimawandel und grüne Energie zu engagieren, irgendwie sehr unpopulär geworden. Und dann haben wir gedacht, dass wir uns in einem ersten Schritt erstmal damit beschäftigen, ja, was ist eigentlich grüne Energie und wie sieht's da aus bei uns in Deutschland? Wir wollen uns mal inspirieren lassen von Norwegen, wie es da ist und einfach auch schauen, was hindert denn vielleicht auch grüne Energie und wo gibt es vielleicht einfach auch Lösungsansätze. Also deswegen heute mal wollen wir ganz sachlich an das Thema rangehen und damit ihr erstmal so ein allgemeines Wissen habt, wie sieht's denn da aktuell überhaupt aus, damit man überhaupt weiß, über was man redet und sich möglicherweise aufregt. Also Jenny, vielleicht kannst du mal einen kurzen Einblick geben, was versteht man eigentlich unter grüner Energie?
Sehr gerne. Also wir fangen mal bei den Basics an. Grüne Energie, damit sind meistens erneuerbare Energien gemeint, also Energie aus Quellen, die sich von selber erneuern. Und das ist dann meist Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme. Und die sind sauber, unbegrenzt und unabhängig. Also die müssen nicht von uns extra geschaffen werden. Die Sonne scheint sowieso, der Wind bläst, das Wasser fließt. Diese Energien sind nachhaltig und wenn wir sie regional benutzen, machen wir uns damit auch unabhängig von anderen Ländern. Was Perdita gerade schon angesprochen hatte, eben die Abhängigkeit, das haben wir ganz stark gemerkt, jetzt zu Beginn des russischen Kriegs auf die Ukraine mit dem Gas, wo wir sehr abhängig waren. Und grüne Energie können wir bei uns nutzen. Der Gegensatz dazu sind eben die fossilen Energien, eben zum Beispiel Erdgas, Öl, und diese sind aufbrachbar und außerdem verschmutzen sie die Erde. Also meistens werden die ja durch Verbrennung wird die Energie gewonnen und das macht ziemlich hohe Emissionen und auch der Abbau ist ganz schön aufwendig. Jetzt mal, wieso denn die grüne Energie wichtig für uns ist. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon ein bisschen gehört. Der Klimaschutz ist ein ganz großes Thema. Die produziert kaum Emissionen, also CO2, und ist damit ein guter Schlüssel gegen die Erderwärmung, die gerade ziemlich schnell vorantreibt und die uns vor so Krisen stellt wie Waldbrände, Dürren und ziemlich kritisch für uns ist. Sie macht uns unabhängiger, also wir sind weniger abhängig von Energieimporten aus anderen Ländern und das kann eben bei Krisen wirklich hilfreich sein. Und langfristig sind sie auch günstiger. Der Aufbau von Solar- und Windkraftanlagen oder Wasserwerken ist auf den ersten Blick vielleicht nicht günstig, aber auf lange Frist sind diese Energieformen sehr viel günstiger und deshalb ist es gut, da langfristig zu denken. Und wenn man sie regional eben produziert, ist dieser Strom sehr gemeinschaftsstärkend, schafft auch neue Jobs in den Regionen, also grundlegend eigentlich eine schöne Sache. Trotzdem ist es alles ein bisschen schleppend bei uns, das schauen wir uns später nochmal an, aber es gibt auch Beispiele in Europa, da funktioniert das ziemlich gut. Perdita, du kennst da eins.
Ich sitze ja gerade aktuell in Finnland und im Nachbarland Norwegen haben die geradezu ihre gesamte Stromerzeugung auf erneuerbare Energie umgestellt. Und zwar haben sie schon vor Jahrzehnten angefangen, auf Wasserkraft zu setzen. Macht natürlich bei so einem Land wie Norwegen, das ne, von Wasser umgeben ist, auch Sinn. Und im letzten Jahr war ihr Anteil von erneuerbaren Energien an der gesamten norwegischen Nettostromerzeugung schon bei 99% und 95% davon kamen aus der Wasserkraft. Also wie ich ja gesagt habe, ist natürlich auch die Lage und das Land selber, macht es Sinn, da auf Wasser und Wind zu setzen. Und muss sagen, dass Norwegen da in der ganzen EU auch als Beispiel vorangeht. Aber sie hören da auch nicht auf, sondern haben jetzt auch angekündigt, neu in erneuerbare Energie zu investieren, so vor allem in Wind- und Solaranlagen, zum Beispiel durch Windparks in der Nord- und Ostsee mit schwimmenden Offshore-Anlagen. Und ein aktuelles Beispiel ist der schwimmende Windpark, oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hywind Tampen, der mittlerweile schon 80.000 Haushalte mit Strom versorgen kann. Warum ist es in Norwegen so erfolgreich? Also ich glaube, einer der Erfolgsschlüssel war, dass die Regierung ganz eng auch mit den Bürgern zusammengearbeitet hat. Also das war jetzt nichts, was von oben einfach abdirigiert wurde, ist, sondern was in langen Besprechungen mit den Bürgern einfach auch gemeinsam beschlossen wurde. Und es gibt einfach auch zahlreiche Maßnahmen, um das zu verbessern. Also sie haben einfach die Infrastruktur schon sehr frühzeitig angefangen, auf erneuerbare Energien umzustellen. Und das war sozusagen auch ein langer Prozess, aber den haben sie halt rechtzeitig angefangen und nicht so ein bisschen verschlafen wie bei uns. Dann gibt es einen Wasserstoffmarkt und auch, sie haben große Forschungszentren für umweltfreundliche Energien. Insgesamt gibt es Informationsplattformen, aber auch Netzwerke, um grünes Wachstum zu fördern. Sie haben die Forschung involviert, sie haben Unternehmen involviert, sie haben die Bürger involviert. Ja, und eigentlich ihr Ziel ist es auch, grüne Energie als Einkommen zu generieren, nämlich auch zu exportieren. Und sie haben schon frühzeitig angefangen, die Besitzer von Elektroautos mit staatlichen Förderungen zu unterstützen. Also wenn man das rechtzeitig angefangen hätte, sehe es jetzt bei uns vielleicht auch schon ein bisschen anders aus. Aber Jenny, vielleicht kannst du mal einen kurzen Einblick geben, wie ist denn der aktuelle Stand in Deutschland? Weil im Vergleich sah es 2018 richtig katastrophal aus. Zum Beispiel beim Wasserkraft, fast hatten die das Zehnfache von uns in Deutschland und das ist ja ein deutlich kleineres Land. Also wir waren da wirklich in allen Bereichen erneuerbarer Energie weit, weit, weit weg hinter den Norwegern. Wie sieht es denn aktuell aus?
Also wir haben hier euch zum einen mal Zahlen rausgesucht, eben im Unterschied zu Norwegen, was Petita gerade schon gesagt hatte. Also wie viel Energie wir zum Beispiel aus Wasserkraft gewinnen. Da ja, waren das bei uns 17,9, bei den NorwegerInnen 138,5 Terawattstunden. Das ist ein großer Unterschied. Und bei der Windkraft sind wir ein bisschen aufgeholt. Es war vor ein paar Jahren noch 16,5% am Gesamtverbrauch. Mittlerweile sind es 31,5, aber in Norwegen zum Beispiel 72. Wenn man mal schaut, wie viele E-Autos benutzt werden, der Anteil an allen neu zugelassenen Autos, also wie viele davon E-Autos waren, das waren bei uns nur 1,8% und in Norwegen 42,2%. Die ganzen Zahlen sind aus 2018. Und jetzt schauen wir mal, wie das aktuell im Gesamtschnitt aussieht. Wir haben euch Zahlen aus Jahr 2023 mitgebracht. Da haben wir jetzt herausgefunden, dass 52,6% des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen gewonnen wurden, was ein ziemlicher Anstieg war zu den früheren Jahren. Und im Jahr 2024 ist es nochmal etwas gestiegen. Da haben Wind, Sonne, Wasser und Biomasse zusammen knapp 59,4% unserer Energie ausgemacht. Bei uns ist es am meisten die Onshore-Windkraft, also Windkraft auf dem Boden und nicht im Wasser, und hat einen Anteil von aktuell, also von 2024, 31,5% und gefolgt davon ein Anteil von Photovoltaik, also Solaranlagen, mit 13,5%.
Man kann sagen, letztes Jahr war wirklich ein Rekordjahr, also wo fast 23% wie noch nie zuvor nachhaltiger Strom produziert worden sind und gleichzeitig sank die Menge an Strom, die aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. Also wir haben da Vergleichszahlen, dass wir vom fossilen Verbrauch her ähnlich lagen wie in den 50er Jahren. Da sieht man eigentlich, dass die Fakten schon sehr viel weiter sind, als was manchmal in der Politik alles geäußert wird. Jetzt muss man natürlich auch mal überlegen, was hat denn dazu geführt, dass es jetzt deutlich besser geworden ist? Und was macht die Politik, um so eine Entwicklung auch zu fördern? Also das eine ist, man muss schon wirklich sagen, Anreize, vor allem finanzielle Anreize für Elektromobilität haben schon so dazu geführt, dass zum Beispiel Elektroautos immer mehr beliebter wurden. Da war vor allem, als das Gesetz, ne, zur Förderung reinkam, 1923, stieg dann auch auch automatisch der Verkauf von E-Autos und es wurden auch immer mehr Ladestationen gebaut, weil bei E-Autos ist natürlich klar, wenn du das nirgendwo aufladen kannst, dann kauft sich auch keiner das Auto. Also deswegen muss das auch gleichzeitig gehen. Und natürlich, wenn du finanzielle Hilfe beim Kauf kriegst, das macht es natürlich auch attraktiver. Und man merkt, was passiert, wenn solche Maßnahmen wieder zurückgehen, nämlich als die Förderung aufgebraucht war, also keine finanzielle Förderung wieder in Aussicht stand, dann gingen auch die Verkäufe von E-Autos wieder stark zurück. Genau. Und eins der Gesetze, die ja ganz, ganz heiß diskutiert worden ist und ich glaube, wo einfach die Politik ganz schlecht im Verkaufen war, war, als sie Anfang 2024 das Gesetz für erneuerbares Heizen auf den Weg gebracht haben. Jenny, was ist denn da eigentlich das Gesetz? Ich glaube, das muss man mal ein bisschen erläutern, weil ich glaube, da ist ganz viel Mist verbreitet worden.
Ja, also eigentlich ist laut dem Gesetz festgelegt, dass in Baugebieten nur noch Heizungen installiert werden, die 65% auf grüner Energie basieren und alte Heizungen ausgetauscht werden, wenn sie kaputt gehen.
Ich glaube, das will ich nochmal betonen. Wenn sie kaputt gehen, wenn du eh ein neues kaufen solltest, dann solltest du darauf achten, dass das, was du jetzt dir neu kaufst und anschaffen musst, dass das zu 65% auf grüner Energie basiert. Und es war überhaupt nirgendwo gestanden, dass plötzlich alle Heizungen rausgerissen werden.
Ja, also da war ganz viel Panik im Umlauf. Oh, jetzt muss ich meine Heizung und das wird teuer und wer macht das? Und habe ich dann überhaupt noch Wärme im Winter? Wo alle Leute darüber gesprochen haben und darum ging es ja gar nicht. Es ging darum, generell eine Lösung zu finden. Wie können wir beim Heizen umstellen?
Genau, und man muss auch sagen, dass wenn du schon die Heizung austauschen musstest, dass du 65% nur zahlen musstest, selber aufbringen musstest und 35% der Investitionskosten vom Bund gefördert wurden. Also das war das Gesetz. Das Problem, was gibt es noch für Möglichkeiten in Deutschland? Na, also mit Wasserkraft, da sind wir so ziemlich am Limit. Also das ist ähnlich wie bei Österreich, dass wir da schon das, was geht, schon gemacht haben. Aber die Windenergie müsste eigentlich mehr gefördert, denn das würde eigentlich in Deutschland sehr gut gehen. Und insgesamt, und das war jetzt auch etwas, was mich überrascht hat, bereits gebaute Windenergieanlagen erzeugen mittlerweile mehr Strom aus Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke zusammen. Also wir sind da schon faktisch viel weiter, als was manchmal diskutiert wird. Aber wenn wir jetzt auch die Ziele der EU erreichen, müssten eigentlich mehr Windkraftwerke gebaut werden. Also die ganze Struktur müsste aufgebaut werden. Aber da sind wir viel zu langsam. Und woran liegt das?
Ja, ein Wort, was in aller Munde ist, die Bürokratie, die spielt natürlich auch hier eine Rolle, aber dazu gehören eben auch Akzeptanz- und Infrastrukturprobleme. Also es ist so, es fehlt die Infrastruktur und Förderung für Elektromobilität und Windkraft. Es wird also immer noch sehr viel mehr in fossile Energien investiert und das ist sehr schade und es gibt halt eben auch nicht so die Logistik, wie man das dann schnell aufbaut. Zwischen den Bundesländern werden die Prozesse behindert, weil es da unterschiedliche Regelungen gibt und das führt dann zu Unsicherheiten und verzögert die Planung von Windrädern und Solaranlagen und der bürokratische Aufwand, der ja verursacht viele Kosten und braucht auch viele Menschen, die daran arbeiten, also für den Bauauftrag von Solaranlagen. Es gibt diese ganzen Genehmigungen, die gebraucht werden. Es muss viel geschaut werden. Was ist das für ein Boden? Wer lebt da? Wie lange kann das dort bleiben? Es ist immer sehr aufwendig, langwierig und aufwendig, diese Genehmigungsverfahren. Und die müssen auch immer doppelt geprüft werden und sind auch immer noch auf Papier häufig, anstatt digital. Und dann, wenn das dann mal zur falschen Person geschickt wird und dann schickt die das noch zu einer anderen Person, dauert das wieder eine Woche mehr. Dann ist es auch oft so, dass sich Behörden nicht immer zuständig fühlen. Also es fehlen da die klaren AnsprechpartnerInnen, die für diese Prüfungen da sind und sich zuständig fühlen.
Ja, ja, und was natürlich auch hinzukommt, ist natürlich, wenn ein Windkraftwerk geplant wird, also sind auch Menschen, die vielleicht für grüne Energie sind, schon dann am Protestieren, weil natürlich, ich will natürlich nicht, dass das Windrad bei mir um die Ecke steht, weil das macht ja vielleicht Lärm oder irgendwelche Strahlung oder was weiß ich. Also, dass insgesamt natürlich dann auch viel Protest dagegen ist und dann muss natürlich auf diesen Protest reagiert werden. Aber auch zum Beispiel in Bayern gibt es seit 2014 14 die 10H-Regelung. Also, du brauchst einen Mindestabstand von Windrad zu Windrad von der 10-fachen Höhe eines Windrades. Die meisten Windräder sind so 200 Meter hoch. Das heißt, du bräuchtest einen Abstand, um das nächste Windrad zu bauen, von 2 Kilometern. Aber Bayern ist ja ziemlich sehr bebaut. Also das heißt, auch nach der Regelung, dass du eigentlich nur 0,05% der Landesfläche für Windräder grundsätzlich überhaupt nutzen könntest. Also deswegen ist der Neubau von Windrädern in Bayern deswegen auch fast gänzlich eingebrochen. Und auch die Genehmigungsverfahren, von dem ich will ein Windrad bauen, bis dass es dann wirklich endlich steht, da können teilweise 10 Jahre ins Land gehen. Und dann ist es auch manchmal so, dass sich dann auch Regelungen ändern, dass vielleicht die Technik sich schon weiterentwickelt hat. Aber wenn du dann kannst du nicht dein neuestes auf den neuesten Stand der Technik Windrad hinstellen, sondern wenn du das hinstellen willst, dann musst du das ganze Prozedere nochmal von vorne anfangen. Also wartest wieder jahrelang. Also deswegen, manche Firmen stellen wirklich veraltete Technik von Windrädern hoch, weil dafür haben sie die Genehmigung, weil für die neueste Technik das dann wieder Jahre sich hinziehen würden. Das ist schon also wirklich teilweise extrem absurd.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir da jetzt vorankommen? Wir haben uns mal Gedanken gemacht und auch uns mal an anderen Beispielen orientiert, was da gute Ansätze wären. Zum einen, was natürlich echt wichtig ist, dass die BürgerInnen da auch hinterstehen und auch sich selber dafür engagieren und eben nicht nur dagegen sind. Also es wäre natürlich schön, wenn die Akzeptanz einfach größer ist, sich an Wind- und Solarprojekten zum Beispiel in der Kommune zu beteiligen. Vielleicht mal zu schauen, wie schlimm ist das wirklich, wenn da was in der Nähe ist. Und auch zu gucken, okay, was ist die Bedeutung von Elektroautos fürs Klima? Oder wäre ich auch okay damit, dass vielleicht meine Bauausnahme vergeht und dann auf unserem Dach von unserem Wohnblock Photovoltaikanlage gebaut werden könnte? Das ist ganz groß, eben dieses Abschaffen, diese Mentalität von bitte nicht in meinem Garten, ich finde das schön, aber nicht bei mir, weil irgendwo muss es ja nun mal sein. Und da ein Bewusstsein zu schaffen von auch Verantwortungsübernahme, aber auch inwiefern ist es auf lange Sicht auch einfach günstiger und besser für uns, also auch nochmal die Vorteile hervorzuheben, damit Bürgerinnen und Bürger sich vielleicht auch mehr dafür einsetzen, anstatt sich dagegen zu stellen.
Ja, und ich glaube, ein ganz positives Beispiel aktuell sind ja diese Balkonkraftwerke. Also ich habe gelesen, dass sich letztes Jahr die Anzahl an Balkonkraftwerken in Deutschland mehr als verdoppelt hat. Aktuell sind 700.000 im Betrieb. Also ich glaube, das ist doch ein ganz gutes Beispiel, wenn ich mir selber so ein Balkonkraftwerk auf den Balkon stellen kann und damit eigentlich einen Großteil meines eigenen Stroms erzeugen kann. Oder wenn ich merke, ich baue mir so Solarzellen drauf und spare mir langfristig unglaublich viel Geld, bin unabhängig und habe dann immer Strom zur Verfügung. Also ich glaube, dass das einfach auch ganz wichtig ist. Und ich glaube, die aktuelle Regierung möchte da in der Hinsicht auch noch viel mehr machen.
Ich habe mich mal bei mir umgeschaut in der Nachbarschaft letztens auf dem Spaziergang. Ich habe einige Leute gesehen, die da an ihren Balkonen Solarzellen hatten. Und ich glaube, das wäre halt richtig cool, wenn man das selber ausprobiert, eben zu sehen, wenn ich das nur alleine als Privatperson mache und schon so viel damit spare und bewirken kann, wie gut wäre das dann, wenn es generell mehr genutzt werden würde?
Ja, und ich glaube, wir haben ja in Deutschland wirklich viele Dächer zur Verfügung. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung ist halt bei erneuerbarer Energie die Schwankungen. Es scheint nicht immer Sonne, es weht nicht immer Wind und ich glaube, die Batterien, um diese in Hochzeiten zu Energie, die man gar nicht nutzen kann, wirklich so zu speichern, dass sie da ist, wenn die Sonne zum Beispiel nicht scheint oder der Wind nicht weht. Also das ist, glaube ich, immer noch eine große Herausforderung, diese unterschiedlichen Spitzen so nutzen zu können, dass es mir bei mir durchgängig dann auch nutzbar ist. Also ich glaube, das ist so die ganz große Herausforderung. Und man muss natürlich sagen, auch wenn du dir ein Balkonkraftwerk kaufst oder so, das sind erstmal Investitionskosten, die auf dich zukommen. Also das muss man wirklich auch sagen. Oder wenn man ein Windkraftwerk hinstellen will, so ein Windpark, der braucht unglaublich viel Fläche, ne? Und natürlich bei dieser Fläche, wenn ich die dafür nutze, wenn dazu Natur zerstört wird oder einfach da, wo Tiere leben, da deren Lebensraum zerstört wird, dann ist das natürlich auch nicht toll. Also das ist natürlich dann auch etwas, wo natürlich auch man besorgt sein muss, was ist der Gewinn denn jeweils? Es muss abgewogen werden. Aber ich glaube, langfristig fossil ist endlich. Und ich glaube, diese Gaskrise, die durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöst worden ist, hat uns ja gezeigt, Mensch, wenn wir nicht wissen, reichen unsere Vorräte, können wir den ganzen Winter überheizen. Das hat uns alle bewusst gemacht, wie sehr wir eigentlich auch darauf vertrauen, dass es immer da ist. Wie ist denn so in deinem Bekanntenkreis? Redet ihr über Energie oder Solarzellen aufbauen oder ähnliches?
Ich weiß nicht, es ist kein akutes Gesprächsthema, man kommt schon immer mal wieder drauf zurück. Zum Beispiel jetzt, was Fortbewegung angeht, ist es uns halt auch super wichtig zu gucken, also A, brauchen wir eigentlich einen eigenen PKW? Nee. Und B, wenn man sich jetzt einen neuen holen würde, geht das eben auch E oder Hybrid. Und ja, bei uns ist zum Beispiel mir zu Hause eine ganz spannende Frage, weil wir nämlich sehr, sehr hohe Nebenkosten zahlen, weil wir in einem sehr alten Haus leben. Und da haben wir schon so fast drauf gehofft, dass irgendwann mal unsere Heizung kaputt geht, damit unsere Vermieterin verpflichtet ist, uns da was Neues reinzumachen. Weil wir nämlich glauben, dass es bei uns echt, echt viel, viel unnötige Kosten verursacht. Und das wäre schon echt schön. Klar, ich meine, wir sind in einer Zeit, in der, also manchmal, wenn ich mit Menschen drüber spreche, dann wundern wir uns halt auch, wieso wird das nicht schon mehr genutzt? Weil die Technologien sind da, der Standort ist praktisch dafür. Und es wäre ja toll, es mal auszuprobieren, mehr in Gang zu bringen, um zu schauen, wie viel eigentlich möglich ist und sich eben nicht so sehr darauf zu verlassen. Ja, ne, wir behalten die Fossilien schon noch lang genug und wir haben ja gute Deals mit anderen Ländern, die Pipelines, die werden ausgebaut. Aber wie lange klappt das noch?
Ja, ja, und ich denke, wenn man jetzt so ein aktueller Krieg jetzt oder kriegerische Auseinandersetzungen wie Israel, da werden die Strompreise ganz schnell wieder hoch, also die Benzinpreise. Deswegen, es sind auch unsichere Zeiten. Und ich glaube aber, dass es so auch nicht die Lösung sein kann, dass jeder für sich selber individuell eine Lösung suchen muss, sondern ich glaube zum Beispiel, auch, dass so kommunale Lösungen einfach eine gute Lösung sind, wo einfach die Kommunalpolitik und die Bürger da so Hand in Hand arbeiten. Und ein ganz gutes Beispiel ist anscheinend Pfaffenhofen. Die wurden schon 2011 offiziell als die Stadt der Nachhaltigkeit ausgezeichnet und zählten auch zu den lebenswertesten Städten der Welt und erhielten 2 Jahre später auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Und sie haben jetzt schon 100% sauberer Strom. Das hat mich interessiert. Wie sind die dazu gekommen? Und zwar haben die auch so ein 2011 so ein integriertes Klimaschutzkonzept beschlossen. Wirklich als Kommune beschlossen, wir wollen den Energieverbrauch senken und den Ausstoß der Treibhausgase, CO2, laufend senken. Und haben dazu auch ein städtisches Klimaschutzkonzept entworfen. Aber was mir gut gefällt ist, sie haben nicht, der Stadtrat hat es so durchregiert, sondern es gab einen Bürgerbescheid, wo die Leute befragt worden sind, hey, sollen wir das machen? Da haben sich knapp 60% dann dafür entschieden, ja, das wollen wir machen. Also das war sozusagen Bürgerbegehren und wo einfach wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen und haben also so einen ganzen Katalog von 39 Maßnahmen beschlossen. Also nicht auch einfach so ein Thema einseitig angehen. Also die haben zum einen so einen Bürgerwindpark gebaut. Das heißt, die haben eine Genossenschaft gegründet, wo die Bürger sich an dieser Sache selber beteiligt haben. Also wenn ich das richtig gelesen habe, gehört dieser Bürgerwindpark 1000 Bürgern von Pfaffenhofen. Das heißt, die haben das zusammen, denen gehört das, aber auch die Gewinne gehören ihnen dann. Und dann aktuell ist es so, dass die im Stadtgebiet benötigten Strom, der wird zu 46% aus Biomasse, zu 34% aus Windkraft und 24% aus Photovoltaik und anderen kleinen Anlagen gemacht. Also das ist auch so ein Mix an erneuerbaren Energien. Und dann ist es einfach auch so, dass sie mit den Bürgern auch in Gespräch bleiben. Also es gibt Klimaschutz- und Nachhaltigkeitstage, Bürgerwerkstätten und ähnliches. Dann, was mir auch gut gefällt, es gibt einen kostenlosen Stadtbus. Also wenn mich der Bus nichts kostet, dann ist, glaube ich, die Entscheidung auch leichter. Sie haben Car- und E-Bike-Sharing vorangetrieben, haben Ladestationen ausgebaut, haben das Radwegnetz ausgebaut, beraten, wenn sich jemand neue Heizung kaufen will, gibt es kostenlose Beratungen und sind immer dabei gewesen, auch das Gute den Bürgern zu vermitteln. Und ich glaube, das finde ich ist einfach das A und O, Leuten Sachen verständlich zu vermitteln.
Ja, Petita, jetzt im Hinblick auf die grüne Energie, was möchtest du den Menschen da so ans Hirn tackern?
Informiert euch sachlich. Die ganze Debatte ist so aufgeheizt und ich glaube, wenn man sich einfach die Zahlen anschaut, wann rechnet sich erneuerbare Energie, dann kommt man schon drauf. Klar, das ist am Anfang viel, was man investieren muss, aber es rechnet sich nachhaltig und du bist halt unabhängiger. Also ich muss wirklich sagen, ja, mehr sachlich die Debatte halten. Das fände ich, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube, was mir da wichtig wäre zu betonen, sich mal umzuschauen, was eigentlich schon gut läuft. Also wenn man sich dann sachlich informiert, zu gucken, hey, eigentlich gibt es ja schon viel und auch sich gute Beispiele anzuschauen, wie jetzt das, was Petita genannt hat oder auch im europäischen Ausland. Also sich mal zu überlegen, wenn man vielleicht selber so ein bisschen Skepsis hat oder ja, mal überlegt, wie praktisch wäre das eigentlich. Ich glaube, es wäre was wirklich Schönes für uns alle in vielen Aspekten, uns mehr mit der Förderung, aber auch mit unserer Mentalität erneuerbaren Energien zu widmen. Mal zu gucken, hey, was läuft da eigentlich gut und was ist da auch noch weiter möglich, wenn wir mehr reinstecken würden.
Ja, wirklich auch einfach, was auch schon Tolles erreicht worden ist. Also das finde ich eigentlich auch zu sehen, was da schon Positives bewirkt worden ist. Also kann ich dir nur zustimmen. Challenge, 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 Challenge. Ja, und da sind wir dann auch schon bei unseren Challenges. Was haben wir denn für Challenges dieses Mal dabei?
Wir haben euch was rausgesucht, das heißt SMART. Da findet ihr die Marktdaten von Energie. Das ist eine Website, da könnt ihr euch mal reinklicken. Und da könnt ihr auch schauen, wie das bei euch in der Gegend aussieht. Da werden euch dann angezeigt, wie viele Kraftwerke es von welcher Art auch immer gibt. Und vielleicht wollt ihr euch da mal informieren, wo so eure Energie herkommt.
Und als zweite Challenge?
Könnt ihr auch nochmal selber herausfinden. Jetzt diese erste, das SMART, da könnt ihr generell schauen und vielleicht findet ihr heraus in eurer Gemeinde oder Kommune, wie viel Energie dann grün auch bei euch genutzt wird. Oder vielleicht schaut ihr mal bei eurem eigenen Stromanbieter, ist manchmal ein bisschen schwierig. Oder fragt mal VermieterInnen nach, wie viel ihr dann auch davon nutzt.
Als letzte Challenge machen wir es mal ein bisschen komplexer. Schaut euch mal an, was müsstet ihr tun, um so ein Balkonkraftwerk bei euch zu installieren, was das kostet und wie das eigentlich möglich wäre? Und dann mal gucken, ob sich das rechnen würde. Okay, es war gar nicht so leicht, eine Expertin für das Thema grüne Energie zu finden. Und deswegen freut es uns, dass Jess Astrid Heindl gefunden hat. Sie hat einen Master in Osteuropa-Studien und hat sogar Auslandssemester in Minsk und Moskau verbracht. Das heißt, sie ist eigentlich Osteuropa-Expertin. Sie hat aber in den letzten Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Technologiezentrum Energie der Hochschule Landshut gearbeitet, und zwar im Projekt Danube to Gas. Da arbeiteten sie daran, die Energiewende im Donauraum voranzutreiben. Das heißt, es wurde geforscht, wie man ungenutzte Biomasse, und jetzt kommt ein ganz schwieriges Wort, mikrobiologische Methanisierung, als CO2-neutrale Übergangslösung der Energiegewinnung nutzen kann. Ziel des Projektes war es, wie man sich von fossilen Gasimporten weniger abhängig machen kann und dass man die Energiepotenziale, die in einer Region vorhanden sind, besser nutzt. Mittlerweile arbeitet sie in dem Nachfolgeprojekt Danube Indeed, wo es darum geht, Gemeinden und Städte dabei zu unterstützen, die Energiewende voranzutreiben. Herzlich willkommen bei uns, Astrid.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Okay, ich fange mal mit einer ganz Alltagsfrage an. Was gibt dir positive Energie?
Also mir gibt positive Energie, wenn die Sonne scheint, schönes Wetter und vor allem, glaube ich, einfach gute Leute in einer schönen Gemeinschaft zusammen zu sein, vielleicht gemeinsam was zu kochen und zu quatschen und ja, sich einfach auszutauschen. Und gute Nachrichten. Also es gibt ja so Webseiten, wo es so Good News gibt und dann einfach mal so ein bisschen die negativen Nachrichten, die ja häufig doch das Nachrichtenwesen dominieren, so ein bisschen auszugleichen durch die positiven Dinge, die in der Welt passieren.
Das ist ja mal eine tolle Art, sich Energie zu holen. Und man merkt also, da ist ganz wenig drin, wo man extra noch Ressourcen aufbringen kann, sondern dass die einfach vorhanden sind, wenn man mit Menschen zusammen ist. Du hast ja eigentlich Osteuropa-Studien studiert. Wie kommt man dazu, plötzlich an einem Technologiezentrum Energie zu arbeiten? Und kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was du mit dem Thema grüne Energie zu tun hast und was auch in dem Projekt passiert?
Genau, also ich bin nach dem Studium eben auf Jobsuche gewesen und habe dann eine Ausschreibung gesehen vom Technologiezentrum Energie, wo ich jetzt arbeite, dass sie jemanden suchen wie mich, die eher aus dem Bereich der Kulturwissenschaften, der Kommunikations- und Sprachwissenschaften kommt, eher so ein bisschen einen anderen Hintergrund hat, vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung im Bereich Projektmanagement und Ähnliches mitbringt. Einfach, weil ja mein Chef hat damals so ein kleines Experiment gewagt und gesagt, es wäre vielleicht mal interessant, wenn man eine andere Perspektive in dieses ganze Technologiezentrum reinbringt. Und so bin ich dann da gelandet und jetzt arbeite ich seit mittlerweile fast 5 Jahren dort und habe am Anfang ganz viel über Energie gelernt, über Energiesysteme, über Batterien, über mikrobiologische Methanisierung, über verschiedene Prozesse. Und habe aber eben auch meine eigene Perspektive, also auch meine Fähigkeiten aus dem Bereich der Sozialwissenschaft und aus anderen Bereichen mit eingebracht, um eben auch die ganze Perspektive ein bisschen weg von dem rein technologischen hinzuentwickeln zu dem mehr ganzheitlichen, wo man dann wirklich sagt, okay, wir schauen uns an, es gibt total viele Lösungen, aber wie bringen wir diese Lösungen dann tatsächlich auch in die Gesellschaft? Wie schaffen wir es, dass die richtigen Leute zusammenkommen? Und genau das ist ein Teil meiner Arbeit, also in den Projekten, in denen ich arbeite, das sind vor allem internationale Projekte, die auf bestimmte Regionen fokussiert sind, also zum Beispiel auf den Donauraum oder auf Südosteuropa oder Osteuropa oder auch die Alpenregion. Und in den Projekten geht es eben nicht primär darum, in meinen Projekten, in denen von meinen Kollegen schon, aber in meinen Projekten geht es nicht primär darum, wirklich eine neue technologische Lösung zu entwickeln, sondern das, was schon da ist, und es ist schon ganz viel da, wirklich auch in die Gemeinden zu bringen, in die Unternehmen zu bringen, diese Netzwerke aufzubauen, um diesen Transfer tatsächlich zu bewerkstelligen von der Forschung, von der Entwicklung in die Gesellschaft. Und dabei geht es eben auch darum, die Gesellschaft an sich auch mitzunehmen, Wissen zu schaffen unter den Menschen, unter den Bürgerinnen und Bürgern und gleichzeitig auch Akzeptanz damit zu schüren, weil es einfach immer noch sehr viel auch Halbwissen gibt, was dann dazu Ablehnung führt von neuen Technologien oder von der Umsetzung von Investitionen. Und genau, darum geht es eben, diese verschiedenen Seiten zusammenzubringen, die Technik, die Wirtschaft, die Politik und die Gesellschaft.
Wenn es jetzt bei dem Thema grüne Energie, da merken wir, dass es einfach ganz viele Widerstände zu dem Thema gibt und gerade schwierig geworden ist, über das Thema grüne Energie zu sprechen oder auch da etwas voranzutreiben. Gibt es was, gerade was du ja gerade beschrieben hast, du hast ja viel mit Menschen zu tun. Was treibt dich da gerade um? Was ist gerade schwierig? Wo denkst du, was macht dich unruhig und wo merkst du, ja, das läuft nicht so gut?
Also ich glaube, was die Menschen betrifft, ist einfach die Angst vor höheren Preisen durch Veränderung. Und wir haben einfach sehr, sehr lange, sehr, sehr günstig, sehr, sehr billig fossile Energien vor allem aus dem Ausland einkaufen können. Und dementsprechend war das halt dann eben auch für die Menschen relativ günstig. Und ich glaube, die Leute haben wirklich einfach Angst, dass wenn jetzt eben hohe Investitionen in den Ausbau von Photovoltaikanlagen zum Beispiel oder Windanlagen passiert, dass dann für sie persönlich die Preise steigen, gerade auch im Wärmesektor oder auch in der Mobilität, wenn es darum geht, dass das Benzin zum Beispiel teuer wird. Und ja, was mich irgendwie so ein bisschen belastet, ist eben, dass es wahnsinnig viele Lösungen gibt, die auch eigentlich wirtschaftlich durchaus denkbar sind. Aber es gibt leider immer noch viel zu viele finanzielle Anreize, fossile Energien zu nutzen, weil es halt einfach nicht eingepreist wird, was für negative Konsequenzen das haben wird. Und strengere Regeln und höhere Preise sind politisch nicht gewollt, weil es eben die Angst davor gibt, dass die Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind oder die Bürgerinnen und Bürger eben die Parteien nicht mehr wählen, weil die Energiekosten steigen. steigen könnten. Und eigentlich ist das aber auch ein Fehlschluss, weil wir jetzt gesehen haben mit dem Überfall über die Ukraine zum Beispiel durch Russland, dass wir total abhängig sind. Und dadurch sind die Preise gestiegen, nicht dadurch, dass wir die Transformation versuchen voranzutreiben. Ja, und dann ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit, diese Technologien, die eben schon da sind und die eigentlich schon existieren, wirklich in den Markt einzuführen und wirklich auch breit aufzustellen. Und damit wird die ganze Energiewende einfach enorm verlangsamt und es passiert einfach eigentlich alles ein bisschen zu langsam. Und das ist, glaube ich, das, was mich schon auch so ein bisschen, ja, was mir Sorgen macht. Ich habe jetzt gerade ein Baby bekommen und dann stellt man sich die Frage, ja, wie wird das wohl in 30 Jahren aussehen? Wenn er so alt ist wie ich, wird es dann noch lebenswert sein hier bei uns? Kann man dann noch gut bei uns leben oder wird es dann einfach schon auch zu heiß sein? Und das sind so die Schwierigkeiten, die ich sehe.
Du trägst ja auch dazu bei, dass eine Lösung vorangetrieben wird. Und kannst du uns auf zwei Ebenen mal sagen, an was ihr arbeitet oder auch an speziell, was deine Aufgabe ist? Einmal, das muss ich schon sagen, schon beim Vorlesen, mikrobiologische Methanisierung als CO2-neutrale Übergangslösung und ungenutzte Biomasse nutzen. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich sogar Akademikerin, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, was da gemacht wird. Könntest du uns irgendwie so ein bisschen in einfacheren Worten, dass wir es gut verstehen, erklären, was da genau passiert? Und auch das, was du gesagt hast, was so deine Aufgabe ist, warum sie dich auch eingestellt haben, Leute mitzunehmen. Wie muss man sich das konkret vorstellen, was ihr da macht?
Also auf der technischen Seite, die mikrobiologische Methanisierung ist ein Prozess, wo man eben Biomasse hernimmt. Biomasse, das kann alles sein. Das kann Biomüll aus dem Haushalt sein. Das kann aber auch zum Beispiel aus der Waldwirtschaft Abfälle sein oder im einfachsten Fall auch irgendwie Laub, das von den Bäumen fällt. Und vor allem in der Landwirtschaft fällt auch viel Biomüll, Biomasse an. Und wenn man diesen Müll, der halt normalerweise dann oder der halt sonst einfach ja nicht genutzt wird, wenn man den nutzt und in einem Verfahren der mikrobiologischen Methanisierung unterzieht, dann wird aus den Inhaltsstoffen der Biomasse unter Zusetzung von ein bisschen Wasserstoff, damit das Ganze etwas effizienter wird, CH4, also Methan, Biomethan und Biomethan. Methan ist chemisch genau das gleiche wie Erdgas. Und damit ist Biomethan eine Möglichkeit, um Erdgas 1:1 auszutauschen. Also wirklich das Biomethan ins Erdgasnetz einzuspeisen und damit den Anteil vom Erdgas, das ja gefördert wird und das fossil ist und das, wenn es verbrannt wird, wieder CO2-Emissionen führt, dass dieser Anteil reduziert wird. Also das CO2, das durch Biomethan ausgestoßen wurde, ist deswegen klimaneutral, weil es vorher gebunden wurde durch die Pflanzen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da eben auf biologische Abfälle setzt, vor allem, und nicht auf Anbaubiomasse, weil die wieder andere Probleme mit sich führt. Also wenn man jetzt den extra dafür angebauten Mais zum Beispiel hernimmt, haben wir wieder andere Probleme mit Bodenerosionen und Monokulturen. Aber wenn wir einfach den Biomüll hernehmen, den es sowieso gibt, dann können wir da wirklich ja eine Lösung schaffen und das CO2 im Kreislauf führen. Genau, das ist die eine technologische Lösungsmöglichkeit und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man aus diesem Biomethan dann wieder Wasserstoff gewinnt, wo das CO2 dann auch noch gebunden werden kann. Das ist dann die Methanpyrolyse. Und wenn das CO2 dann gebunden wurde und dann zum Beispiel vergraben oder gespeichert wird, dann haben wir sogar CO2-negative Emissionen, weil wir eben das CO2 vorher in der Pflanze gebunden haben, die Pflanze umgewandelt haben zu Methan und dann Wasserstoff daraus machen. Und dieser Wasserstoff ist dann eigentlich CO2-neutral oder sogar CO2-negativ, womit wir dann ja wieder Wasserstoffanwendungen nutzen können. Also Wasserstoff ist ja aktuell auch in der ganzen Energiedebatte ein sehr hoch gehandeltes Gut und ist eben auch eine Möglichkeit, auf einem anderen Weg Wasserstoff zu erzeugen, als durch Elektrolyse, wo Wasser gebraucht wird, Frischwasser gebraucht wird, relativ viel Energie, Strom aufgewendet werden muss. Genau. Das ist so, dass die technische Ebene, war das jetzt einigermaßen verständlich?
Ja, das ist ja das so, dass ich glaube, viele Leute so ein bisschen Widerstand haben, weil man es auch nicht versteht. Und ich finde, jetzt hast du es wirklich gut erklärt, jetzt kann ich mir ein bisschen was vorstellen.
Genau, und das ist eben so die Herausforderung, die ich auch in meiner alltäglichen Arbeit sehe. Wenn man die Prozesse so stark vereinfacht. Die Wissenschaftler und Forscherinnen und Entwicklerinnen, die an solchen Technologien arbeiten, die haben immer die Schwierigkeit, dass sie gerne korrekt erklären wollen, wie sowas funktioniert. Und wenn man etwas korrekt erklärt, führt das in der Regel dazu, dass man dann wirklich ausholen muss und dann ins Detail gehen muss und häufig dann die Leute unterwegs verliert. Und das ist genau die Schwierigkeit der Wissenschaftskommunikation auch, wo ich eben auch versuche, meinen Beitrag zu leisten, einfach das, was meine Kolleginnen und Kollegen im Labor machen, in eine Sprache zu übersetzen, die der normale Durchschnittsbürger, der sich jetzt nicht jeden Tag mit Energie beschäftigt, verstehen kann. Weil das einfach die einzige Möglichkeit ist, meiner Ansicht nach, um wirklich die Leute auch abzuholen und den Leuten ja die Möglichkeit zu geben, sich mit Themen zu beschäftigen, ohne dass sie jetzt ein halbes Ingenieurstudium absolvieren müssen. Und ein weiteres Problem, das wir, sag ich mal, haben, ist, dass wir in vielen Gemeinden und Städten einfach auch diese Expertise nicht haben. Also dass es vielleicht dann einen Energieexperten gibt, aber in kleineren Gemeinden bei uns, wo unser Technologiezentrum steht, da gibt es dann einfach niemanden, der mit dieser Thematik so verankert ist. Und dann fällt das einfach auch mal schnell hinten runter. Und deswegen, was wir in unseren Projekten versuchen, ist, Tools zu entwickeln. Also jetzt zum Beispiel in dem Danube-Indeed-Projekt entwickeln wir ein Tool, das auf sehr einfache Art und Weise es jedem ermöglichen soll, für seine Gemeinde so eine kleine Machbarkeitsstudie durchzuführen und durchzurechnen unter diesen und jenen Bedingungen würde sich diese oder jene Investitionsentscheidung rechnen. Und da versuchen wir wirklich auf das so weit runterzubrechen, dass es einfach machbar ist für die Gemeinden, die auch keinen Energieexperten unbedingt haben, um da wirklich großflächig ansetzen zu können und ganz, ganz viele Orte erreichen zu können und nicht nur die großen Städte, die eine ganze Abteilung haben, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und gleichzeitig eben auch dann durch Webinare und so weiter das Thema nahe zu bringen, ohne jetzt großartig sehr viel Zeit zu kosten, sondern es auch niedrigschwellig und schnell ja zu machen, um damit eben einen Einstieg zu schaffen. Also natürlich ist es dann, wenn dann tatsächlich eine Investitionsentscheidung getroffen werden sollte in einer Gemeinde, muss trotzdem das noch im Detail ausgerechnet werden von einem Ingenieurbüro beispielsweise. Aber wir wollen quasi mal so diesen Anstoß geben, dass man sich überhaupt damit beschäftigen kann, ohne jetzt gleich groß viel Geld oder viel Zeit in die Hand nehmen zu müssen.
Oh, da hast du ganz gut beschrieben, was eigentlich wir auch versuchen mit dieser Folge, ne? Das ist ein komplexes Thema, es ist schwierig. Und wir wollen da auch ein bisschen Wissen vermitteln. Also deswegen frage ich da auch manchmal nach bei bestimmten Fachbegriffen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass Menschen einfach Dinge verstehen. Deswegen hast du jetzt nochmal zum Schluss die Gelegenheit, sozusagen deine Aufgabe, noch ein i-Tüpfelchen hinzuzufügen. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne ins Hirn tackern zum Thema grüne Energie? Was du denkst, ist, was wichtig ist, dass die Leute da draußen verstehen oder sich zu Herzen nehmen oder anders machen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man einerseits versucht, ein bisschen auf der eigenen Ebene versucht zu schauen, was kann man machen, also vielleicht häufiger mit dem Zug zu fahren, statt mit dem Auto oder wenn man die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel ein Balkonkraftwerk oder sowas zuzulegen. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch zu schauen in die Politik. Welche politischen Parteien vertreten die Interessen, die wirklich in die richtige Richtung gehen, versuchen da die Wende voranzutreiben, die Energiewende und dann die entsprechenden Wahlentscheidungen auch zu treffen, sich zu engagieren, Petitionen zum Beispiel zu unterschreiben. Da gibt es ja ganz viel, was man wirklich mit ganz, ganz wenig zeitlichem Aufwand machen kann, um einfach der Politik auch zu signalisieren, es ist wichtig, dass was passiert. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, keine Angst zu haben vor Veränderung. Menschen haben, glaube ich, häufig Angst vor Veränderung und haben Angst davor, dass es für sie persönlich irgendwelche Nachteile haben wird. Und die ganze Energiewende, die wird zu Veränderungen führen, aber die werden langfristig positiv sein und die werden auch langfristig finanziell positiv sein, weil wir uns eben weniger abhängig machen von dem Weltgeschehen, weil wir eher unseren Strom selbst produzieren können und unsere Energieversorgung idealerweise selber viel stärker in der Hand haben. Und ja, diesen Mut zu haben, einfach auch dann da positiv in die Zukunft voranzuschreiten, ohne die ganze Zeit Sorge zu haben vor persönlichen Konsequenzen, das ist das, was ich den Menschen mit auf den Weg geben möchte und wo ich hoffe, dass ja, dass meine Arbeit auch ein bisschen beitragen kann.
Boah, vielen Dank. Also danke, Andreas, du hast genau die richtige Frau für unser Interview gefunden. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und
Sehr
ich
gerne.
finde das sehr schön, weil ich merke, dass wir aus unterschiedlichen Richtungen an der gleichen Sachen, an den gleichen Sachen arbeiten, nämlich Leuten Mut zu machen. Und ich glaube, Mut kann nur entstehen, wenn ich weiß, was meine Möglichkeiten sind und auch wirklich ein Wissen habe, wie die Dinge sind. Also deswegen vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Mir auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Informieren. In unseren Shownotes findet ihr wie immer die Links zu unseren Quellen und auch zu dem Smart, was ich euch gerade erzählt habe und die Challenges. Außerdem könnt ihr euch auch über unsere Folgen informieren oder mal nachschauen auf www.futter-fürs-hirn.de, fürs mit UE. Und ihr könnt uns auch immer gerne Feedback geben zu den Folgen. Auch wie ihr die Challenges fandet. Und da könnt ihr uns auf Instagram und Facebook was schreiben, aber auch gerne per E-Mail. Das ist wakeup@gemeinsam-in-europa.de.
Und an der Stelle danke an Jessie, die zum neu im Team ist und uns dieses Mal die Recherche gemacht hat. Genau. Auf das nächste Thema möchte ich euch auch gerne hinweisen. Es geht um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um Entscheidungen treffen.
Das macht viel im Leben aus. Dann hören wir uns das nächste Mal. Uns bleibt nichts weiter übrig, als zu sagen Tschüss
Und bleibt wach.